Sarah, wie sieht's denn bei dir aus? Brauchst du einen Kaffee, um auf Touren zu kommen?
Einen Kaffee, zwei Kaffee, drei Kaffee. Ja.
Okay, und trinkst auch regelmäßig Kaffee, bevor du Sport machst?
Nee, eigentlich noch nicht, aber vielleicht packe ich den Espresso-Shot vorm Training demnächst mal in meine Trainingsroutine mit rein.
Und warum das vielleicht eine gute Idee ist, klären wir jetzt in den ersten unserer vier Wissensmeldungen.
Wissensnachrichten. Von Fakten bis Funfacts auf den Punkt.
Wir sind Sarah Brückner
und Sabrina Loy aus den Deutschlandfunk Nova Wissensnachrichten und wir starten mit der Kaffeefrage.
Denn nicht nur ich brauche Kaffee, auch Sportlerinnen und Sportler greifen gerne zu Koffein. Die Hoffnung ist, dadurch ein bisschen schneller zu werden.
Eine Meta-Analyse im Fachmagazin Nutrients zeigt jetzt, es reicht schon relativ wenig Koffein, um beim Ausdauersport wie Laufen, Rudern oder Schwimmen die Leistung messbar zu verbessern. Also so ungefähr die Menge, die in einem Espresso drin ist.
Was größer ist der Effekt dann bei rund 5 Milligramm Koffein pro Kilo Körpergewicht, heißt für einen 70-Kilo-Läufer, dass er ungefähr 4 Tassen Espresso trinken müsste, dann könnte er im Mittel seine Zeit um etwa 2% verbessern.
Ob der Effekt von noch größeren Dosen noch stärker ist, das lässt sich dagegen nicht belegen. Dazu gibt es nämlich bisher keine Studien.
Ja, vielleicht auch, weil hohe Koffeindosen starke Nebenwirkungen haben. Herzrasen, Nervosität oder Magen-Darm-Beschwerden, ja, die können so ein Rennen schneller ruinieren, als irgendein Coffee-Kick es retten könnte.
Ich will auch gar nicht wissen, wie es mir geht nach 4 Espresso. Die Forschenden geben außerdem zu bedenken, dass jeder Körper unterschiedlich auf Koffein reagiert. Und vor allem, die bisherigen Studien, die haben vor allem männliche Sportler untersucht. Nur 7% der Teilnehmenden waren Frauen.
Apropos Wettkampf und schnell sein und so, lass uns über Spermien sprechen.
Jawohl.
Und zwar über die Spermien der Fruchtfliege.
Erstmal ein Funfact vorweg. Fruchtfliegen, die gehören zu den Tieren mit den längsten Spermien. In diesem Fall, bei der Drosophila melanogaster, ist ein Spermium fast so lang wie der gesamte Körper.
Okay, ich habe das jetzt schon ein paar Mal gehört und ich kann es immer noch nicht, also ich finde die Vorstellung einfach krass. Auf jeden Fall, bei dieser Fruchtfliege schwimmen die langen Spermien aber nicht chaotisch durcheinander, wie es zum Beispiel beim Menschen ist. Die bilden richtig geordnete Strukturen. Es erinnert so ein bisschen an strömende Wellen.
Im Fachmagazin Nature Physics haben Forscher untersucht, wie die Fruchtfliegenspermien es schaffen, sich mit ihren extrem langen Schwänzen nicht ineinander zu verheddern. Dafür haben sie ein mathematisches Modell entwickelt und ihre Bewegung nachgestellt.
Und bei Menschen ist es so, dass die Spermien in der Samenflüssigkeit Wellen erzeugen. Bei den Fruchtfliegen läuft es aber anders. Da sind die Spermien so dicht gepackt, dass die Samenflüssigkeit gar keine große Rolle spielt. Jedes Spermium stößt sich von seinen Nachbarn ab und alle zusammen erzeugen so eine kollektive Strömung.
Eine Studienautorin formuliert es so, im Grunde schwimmt jedes Spermium bei den Fruchtfliegen durch einen Tunnel aus anderen Spermien.
Dann schauen wir mal kurz aus dem Fenster, da knallt ja gerade ordentlich die Sonne. Und dass wir sommerlich hohe Temperaturen wie gerade Ende Juni haben, ist ja im Prinzip erstmal nichts Ungewöhnliches. Was wir in Westeuropa aber aktuell erleben, ist kein Sommer mehr, wie er früher mal war.
Genau, der Klimawandel verschärft die aktuelle Hitzewelle deutlich. Zu dem Schluss kommt das Forschungsprojekt Klimameter. Da haben die Forschenden die Wetterlage vom 22. Juni analysiert, also vor 2 Tagen, und mit ähnlichen Wetterlagen aus der zweiten Hälfte des 20. Jahrhunderts verglichen.
Und solche Wettermuster wie jetzt gab es auch schon früher, aber die Temperaturen liegen heute dabei je nach Region rund 2 bis 4 Grad höher als damals.
Also als Beispiel mal, in Berlin, Köln und Frankfurt sind es heute rund 1,5 Grad mehr, in München und Paris fast 2,5 Grad und in Mailand und im spanischen Saragossa rund 4 Grad mehr.
Dieses Team sagt dazu, dass ähnliche Wetterlagen wie früher heute zu deutlich höheren Temperaturen führen, liegt daran, dass weltweit zu viele Treibhausgase ausgestoßen werden. Und das kritisieren Klimaforschende weltweit auch immer wieder.
Zum Schluss schauen wir noch auf einen Fall, wo eine Widerlegung widerlegt wurde und sagen, herzlichen Glückwunsch, North Pole Dome. Du hast deinen Titel quasi zurück. Und zwar als ältester Einschlagkrater der Welt.
Genau, der North Pole Dome liegt in Australien und ein australisches Wissenschaftsteam hat jetzt verschiedene Minerale untersucht, die nach dem Einschlag im geschockten Gestein entstanden sein könnten.
Besonders wichtig waren da Zirkonkristalle. Da hat das Team eine spezielle Datierungsmethode genutzt, eine Uran-Blei-Datierung. Und damit kommen die Forschenden im Fachmagazin Geology jetzt auf ein Alter von etwa 3,02 Milliarden Jahren.
Dieses Team hat das nochmal zum Thema gemacht, weil seit einem guten Jahr Forschende über das genaue Alter vom North Pole Dome diskutieren. Eine andere Forschungsgruppe hat den Krater in ihrer Studie von letztem Sommer für jünger und auch deutlich kleiner gehalten. Sie hat ihm den Namen Miralga-Struktur gegeben.
Ja, davor war er dagegen schon noch älter geschätzt worden, und zwar von der Forschungsgruppe, die aktuelle Studie veröffentlicht hat.
Ja, Thema Widerlegung widerlegt. Ne? Ist aber auch so, dass die aktuelle Datierung auch wieder umstritten ist, denn diese untersuchten Minerale müssen zwar jünger sein als der Einschlag selber, aber ob sie direkt durch das Ereignis entstanden sind, das ist noch nicht abschließend geklärt.
Aber falls doch, machen wir dann vielleicht irgendwann nochmal so eine kommende Podcast-Folge, wenn sich das Team wieder dran gesetzt hat.
Das war's von uns heute.
Morgen gibt's dann wieder Neues aus der Wissenschaft für euch. Ciao, ciao.
Ciao, ciao.
Deutschlandfunk Nova.